Bevor wir mit der Predigt beginnen von Martin Klaus aus der BEG Bielefeld, wir freuen uns sehr, dass du mitten unter uns bist, lese ich den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 25 bis 37. Der Predigttext, den Sie auch abgedruckt finden auf dem Gottesdienstzettel, Lukas 19, Abvers 25. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. 5. Mose 6, 5. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin und tu desgleichen.
Liebe Gemeinde, das Wort Gottes, es ist wahr, es ist vollkommen, es ist zuverlässig und es ist tragfähig. Ja, genau als solches durften wir es als Familie, als Freunde und als Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten erfahren. Ja, der Verlust unserer Tochter hat uns sehr, sehr schwer getroffen. Ein Mädchen, 1,5 Jahre alt, das sich sehr, sehr gut entwickelt hat, ja, in jeglicher Hinsicht, sehr, sehr lebensfroh war, ist plötzlich nicht mehr da, ist aus unserer Mitte entrissen worden. Aber mitten in diese Traurigkeit hinein durften und dürfen wir es erfahren, was es heißt, getröstet zu werden. Wir wissen uns an der Hand unseres himmlischen Vaters geführt und wir sind auch euch von ganzem Herzen dankbar, dass ihr uns auf Gebetshänden getragen habt. Vielen lieben Dank euch, dass ihr ja auch so viel Anteilnahme uns gegenüber entgegengebracht habt. Meine Frau, die macht gute Fortschritte. Sie stand diese Woche zum ersten Mal. Das haben wir sehr gefeiert. Und ja, wir hoffen, dass sie weiter genäst und auch bald wieder ja voll belastungsfähig ist. Und ja, nochmals vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns so auf Gebetshänden getragen habt. Gerne dürft ihr auch weiter für uns beten. Wenn wir in Portugal an der Westküste stehen und auf das Meer blicken, können wir die Größe des Atlantiks gar nicht wirklich erahnen. Wenn die Sicht gut ist, können wir nur circa 4,7 Kilometer zum Horizont blicken. Ja, das ist die Linie, die zwischen dem Himmel und dem Wasser wahrgenommen wird. Kein Mensch wird es je schaffen, den Atlantik ohne Hilfsmittel zu überqueren. Das sind nämlich 6.000 Kilometer. Selbst ein eiserner Wille gepaart mit ganz viel Disziplin wird nicht sehr viel bringen. Der eine würde vielleicht sogar schon nach 2 Kilometer untergehen, der andere vielleicht nach 100 Kilometer. Aber wir werden heute genau einen Mann kennenlernen und begegnen, der genau das versucht. Der versucht, den Atlantik ohne Hilfsmittel zu überqueren. Der aber die dramatische Notlage, also seine dramatische Notlage, überhaupt gar nicht erkannt. Und diese Begebenheit haben wir gerade eben in Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37 gelesen. Ja, das ist eine Geschichte, die sehr, sehr bekannt ist. Das ist sogar einer der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt hat. Jesus hat sich öfters mal Geschichten ausgedacht mit ganz viel Aussagekraft. Und durch diese Geschichten und durch diese Gleichnisse ließen und lassen sich geistliche Wahrheiten sehr, sehr gut veranschaulichen und verdeutlichen. Ja, und sogar auch behalten. Diese Geschichte des barmherzigen Samariters ist sehr, sehr bekannt. Man erwähnt diese Geschichte oftmals, wenn jemand etwas oder wenn jemand ungewöhnlich freundlich war oder überdurchschnittlich aufopferungsvoll. Wir nennen jemanden einen barmherzigen Samariter, der Menschen in große Not aufnimmt und ihnen hingebungsvoll hilft. Man macht einem ein sehr, sehr großes Kompliment, wenn man ihn barmherzigen Samariter nennt. Diese Geschichte ist uns allen sehr, sehr bekannt und vertraut. Selbst unter den Nichtchristen gibt es viele, die mit dieser Geschichte tatsächlich auch irgendetwas anfangen können. Aber diese Vertrautheit kann uns sehr schnell dazu verleiten, dass wir wüssten, worum es in dieser Geschichte geht und was diese Geschichte uns vermitteln möchte. Und leider wird der Sinn dieser Geschichte oftmals völlig verdreht und falsch gedeutet. Ja, wir müssen klären, warum erzählt Jesus eigentlich hier diese Geschichte? Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass er diese Geschichte erzählt? Die Frage ist, was ist denn überhaupt der Sinn dieser Geschichte? Die meisten würden sagen, dass diese Geschichte aufzeigt, wie man Menschen, die Not leiden, hilft oder helfen sollte. Aber darum geht es hier nicht wirklich. Hier geht es in Wirklichkeit darum, wie man das ewige Leben erbt. Das ist nämlich die Frage, die das ganze Gespräch einleitete. Diese Geschichte steht genau in diesem Zusammenhang. Diese Geschichte steht in diesem Sinnesabschnitt und schließt dieses Gespräch nämlich auch ab. Also wenn Sie eine Überschrift über die Predigt setzen wollen, es aufschreiben wollen, dann schreiben Sie, das Gesetz klagt uns an. Und wir wollen jetzt uns einmal anschauen, warum das Gesetz uns anklagt. In Vers 25. Wer war dieser Gesetzesgelehrte eigentlich? Ein Gesetzesgelehrte war einer, der das mosaische und jüdische Gesetz sehr, sehr gut kannte. Große Teile des Gesetzes kannte er sogar auswendig. Dieser versuchte Jesus, indem er sprach, Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist die größte Frage, die gestellt werden kann. Wenn es auf diese Frage eine Antwort gibt, dann brauchen wir im Prinzip keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Dann erst macht das Leben erst wirklich Sinn. Und Jesus beantwortet hier genau diese Frage. Diese Frage beschäftigte die Juden auch damals die ganze Zeit. Sie wussten, dass das Alte Testament das ewige Leben versprach. Also eine Auferstehung zum Leben. Ja, das ewige Leben, das ewige Reich. Und diese Frage beschäftigte die Gesetzesgelehrten immer wieder. Deswegen wurde Jesus auch so häufig gefragt. Und auch in diese Richtung. Und Jesus selbst sprach aber auch sehr häufig von dem ewigen Leben. Also das war die Frage, um die es hier ging. Die Gesetzesgelehrten verließen sich eigentlich darauf, dass deren Status als Jude, ihre Beschneidung und ihre Einhaltung der Zeremonien und Gesetze und Traditionen ausreicht, um das ewige Leben zu ererben. Aber dennoch haben die immer wieder diese Frage gestellt. Und scheinbar hat es sie immer wieder beschäftigt. Scheinbar hat das Gewissen sie immer wieder geplagt und angeklagt. Und Jesus stellt als Antwort, ja, typisch Juda, eine Gegenfrage. Was steht geschrieben? Was verlangt Gott? Der Schriftgelehrte gab ihnen die korrekte Zusammenfassung des Gesetzes zur Antwort. Wir wollen uns das jetzt einmal ganz kurz anschauen. Und es einmal ganz kurz beleuchten. Also das gesamte Gesetz kann man im Prinzip in zwei Kategorien einteilen. Die Gesetze regeln auf der einen Seite die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Menschen. Tatsächlich kann man das Gesetz auf genau diese zwei Bereiche reduzieren. Eine Zusammenfassung des Gesetzes finden wir zum Beispiel in den 10 Geboten. In der ersten Hälfte beschäftigen sich die 10 Gebote oder die ersten 5 oder 4 mit der Beziehung zu Gott und die andere Hälfte mit der Beziehung untereinander. Und hier in dem Fall wird das Gesetz sogar noch weiter reduziert, noch weiter zusammengefasst, nicht reduziert, sondern zusammengefasst. Der Gesetzesgelehrte schien diese Zusammenfassung auch sehr, sehr gut gekannt zu haben, Vers 27. Ja, das ist die Zusammenfassung von 5. Mose Kapitel 6, 4 bis 5 und 3. Mose Kapitel 19, Vers 18. Und wir müssen festhalten, es handelt sich hier um einen Befehl. Du sollst den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen. Gott lieben ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern des Gehorsams. Das Wort lieben bedeutet oder beinhaltet Beständigkeit, Kontinuierlichkeit, fortlaufende, unaufhörliche Liebe. Also in einer Weise, dass du ohne geringste Verfehlung liebst. Ohne einen einzigen Verstoß. Und das eben ohne Unterbrechung. Und dann heißt es, mit deinem ganzen Herzen. Es gibt in der Verkündigung ein paar Punkte, wo wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen können, dass Einspruch oder Widerspruch entsteht. Und einer dieser Punkte ist das Wort ganz. Also solange wir in irgendeiner Weise den Menschen Angebote machen und erklären, dass der Glaube durchaus hilfreich sein könnte und man Hoffnung bekommt, da gehen die Menschen einigermaßen bereitwillig mit. Aber sobald man sagt, du kannst die Hoffnung nur haben, wenn du dich Gott ganz und gar unterstellst, wenn du dich bekehrst und er Herr über dein Leben wird, da geht der Widerspruch los. Das ist zu radikal, das ist zu einseitig, das ist Vereinnahmung. Warum denn nur Jesus? Aber Jesus verabscheut die Halbheiten. Jede Halbheit verurteilt er in ganz besonderer Weise. Und wir haben aber vor Gott die Verantwortung, diese steile Forderung den Menschen zu verkündigen. Wenn wir das nicht tun, werden wir nur gute moralische Werte weitergeben und vermitteln. Und weiter heißt es, mit deinem ganzen Verstand. Als Christ sollst du nicht den Verstand abschalten, sondern du sollst ihn einschalten. Ja, heute wollen uns ganz viele Menschen klar machen und einreden, das Denken des Menschen kommt erst zur vollen Reife, wenn man sich von Gott verabschiedet hat. Denn wer an Gott glaubt, dürfe ja nicht denken. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denken ist bei Gott geboten. Er verlangt es sogar ausdrücklich. Ja, in Römer 1, Vers 20 steht zum Beispiel, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, und gemeint sind hier alle, die nicht Kinder Gottes sind, keine Entschuldigung haben. Also wie? Durch Nachdenken. Ja, Gott hat uns einen Kopf auf die Schulter gesetzt und den hat er eben nicht uns aufgesetzt als Abstandshalter zwischen die Ohren, sondern er wollte, dass wir ihn benutzen. Er hat dort eine ganze Menge Gehirnzellen installiert, damit wir es benutzen. Ja, Gott hätte im Prinzip auch ganz, ganz viel Material da oben einsparen können und unseren Kopf deutlich kleiner machen können. Nein, das wollte er nicht. Er hat uns einen Kopf auf die Schulter gesetzt, damit wir ihn verwenden, damit wir ihn benutzen. Und warum sollte Gott einen Verstand gemacht haben, um es im Anschluss uns zu verbieten, es zu verwenden, es zu gebrauchen? Das ist absolut unlogisch. Um an Gott zu glauben, muss ich nicht das Denken abschalten, sondern den Widerstand aufgeben. Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und Jesus zitiert dann 3. Mose 18, Vers 5. Tu dies, so wirst du leben. Und das bedeutet ewiges Leben. Willst du ewiges Leben haben? Du kennst die Regel. Lieb Gott. Und lieb den Mitmenschen makellos und durchgehend. Im ersten Punkt der Predigt wollen wir festhalten. Das Gesetz klagt uns an, erstens, weil wir es nicht halten können. Ja, das Gesetz, es klagt uns an, weil wir es nicht halten können. Punkt 1. Hier hätte der Gesetzesgelehrte aber ehrlich sein sollen und zugeben müssen, ich schaffe es nicht. Ich kann Gott nicht in perfekter und makelloser Weise lieben. Und ich habe es bis hierhin auch nicht im Ansatz geschafft. Ich bin absolut unfähig dazu. Ich gebe meine Unfähigkeit zu. Ich verstoße ständig gegen das Gesetz, gegen diesen Standard. Deshalb bin ich sündhaft und ich werde dieses ewige Leben definitiv verfehlen, solange ich nicht die Barmherzigkeit und die Vergebung annehme. Aber genau das hätte er hier tun sollen, um das ewige Leben zu erben. So wie der Zöllner in Lukas Kapitel 18, wie er es tat, der an seine Brust schlug und sagte, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Stattdessen kommt hier sein stolzes und sein selbstgerechtes Herz hervor. Vers 29. Er aber wollte sich rechtfertigen. Er wollte sein Gesicht wahren. Und so sagte er, und wer ist mein Nächster? Also er überspringt im Prinzip den Teil, wo es um die Liebe zu Gott geht, im Sinne von zwischen mir und Gott, da ist alles perfekt, da ist alles im Reinen, da ist alles gut. Da gibt es überhaupt gar nichts zu rütteln. Und ja, hier zeigt sich, wie verdorben der Mensch ist durch die Sünde. Und wie reagiert hier Jesus? Lässt er ihn jetzt stehen und geht? Nein, Jesus nimmt sich hier die Zeit. Und dass sich Jesus hier überhaupt die Zeit nimmt und erwidert, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Jesus erzählt dem Gesetzesgelehrten eine Geschichte und möchte ihm damit aufzeigen, wie verdorben sein Herz ist. Jesus möchte, dass er erkennt, wie seine wahre Stellung zu Gott ist und ihm aufzeigen, dass auch er einer ist, der gegen das Gesetz verstößt. In der Lesung haben wir uns den Anfang von Galater 3 angeschaut. Paulus macht den Galatern in Galater 3, Vers 10 sehr deutlich, dass alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, und hier zitiert Paulus 5. Mose, Kapitel 27, Vers 26, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Ja, und diese Geschichte, die reicht aus, um einen stolzen Schriftgelehrten die Größe seines Problems aufzuzeigen. Ja, es ist im Prinzip eine vernichtende Geschichte. Diese Geschichte ist nicht in erster Linie gedacht, um Gläubige zu lehren, wie sie leben sollen. Oberflächlich gesehen scheint die Geschichte eine einfache Geschichte über Freundlichkeit zu sein. Aber das ist diese Geschichte überhaupt nicht. Sie geht sehr viel tiefer als das. Ja, die Geschichte dient zur Evangelisation. Die Geschichte wird einem Nichtgläubigen erzählt. Einen selbstgerechten Mann, der nicht, wenn er denn nicht umkehrt, in das Reich Gottes gelangen wird. Und Jesus erzählt ihm das, um ihn von seiner Sündhaftigkeit zu überführen, damit er erkennt, dass er Vergebung benötigt. In Jesu Gleichnissen geht es meist um einen Punkt, das er verdeutlichen möchte. Und so auch hier. Es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab. Und Jerusalem liegt tatsächlich etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho dagegen 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, das ist eine Differenz von 1,1 Kilometern. Und die beiden Städten liegen ungefähr 27 Kilometer voneinander entfernt. Und diese Straße ist sehr, sehr verschlungen und gefährlich. Auf dieser Strecke konnte man sehr leicht abstürzen. Die Höhen und die Tiefen waren optimale Bedingungen für Räuber gewesen. Diese Straße war den Leuten als eine sehr gefährliche Strecke sehr bekannt gewesen. Eine Gruppe von Straßenräubern fiel auf ihn her. Sie raubten ihn nicht nur aus, sondern sie zogen ihn auch aus. Sie raubten nicht nur sein Geldbeutel, sondern sie nahmen alles. Sie ließen ihn nackt zurück, sie schlugen ihn sogar halbtot. Und der Begriff, der hier für Schlagen steht, beinhaltet wiederholte Schläge. Sie schlugen ihn mit Fäusten. Sein Zustand war lebensbedrohlich. Ja, er lag im Sterben. Der Mann benötigt offensichtlich dringend Hilfe. In diesem Zustand und in diesem Ort oder an diesem Ort ist er vollständig auf Hilfe angewiesen. Es könnte nämlich sehr viel Zeit ins Land gehen, bevor hier jemand vorbeikommt. Und die Zeit, die läuft gegen ihn. Der Mann liegt am Straßenrand, nackt und halbtot. Es sieht absolut hoffnungslos für ihn aus. Und dann bringt Jesus ein bisschen Hoffnung in die Geschichte. Ein Priester ging dieselbe Straße entlang. Das muss der Hoffnungsträger sein. Das ist ja sogar die Hoffnung in Person. Hier kommt ein Priester. Es ist ein Diener Gottes. Jemand, der Opfer für Menschen im Tempel darbrachte. Jemand, der die Menschen im Gebet vor Gott darbrachte. Jemand, der die göttlichen Tugenden auslebte. Es ist der Gottesfürchtigste. Ja, es ist der Gerechteste. Eigentlich das Ideal. Einer, der das Gesetz des Alten Testamentes sehr gut kennt. Er würde wissen, dass in 3. Mose 19, Vers 34 steht, wenn man einen Fremden in Not sieht, tut man alles in seiner Macht Stehende, um ihm zu helfen. Er würde sicherlich auch 2. Mose 23, Vers 4 bis 5 kennen. Wenn du das Rind deines Feindes oder sein Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wieder zurückbringen. Siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen, könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt aushelfen. Und dieser wird sicherlich nicht nur dies lehren, sondern er wird sicherlich auch tun. Aber diese Hoffnung war nur von ganz, ganz kurzer Dauer. Er sah hin und ging ganz bewusst in die entgegengesetzte Richtung. Für das entschiedene Wegdrehen benutzt Jesus hier das Wort Anti. Diese Reaktion verstärkt sogar noch die Dramatik in dieser Situation. Und wir müssen nochmal festhalten, hier geht es um die Nächstenliebe. Und der Priester hatte keine Nächstenliebe für diesen Mann. Und Jesus hat hier die Frage des Gesetzesgelehrten auf den Kopf gestellt. Nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem gegenüber erweist du dich als Nächsten? Wie sieht deine Liebe gegenüber deinem Nächsten aus? Diese Liebe bringt man nicht nur bestimmten Leuten entgegen. Diese Liebe hängt auch nicht von dem Nächsten ab. An dieser Stelle ist es wirklich amüsant, aber auch irgendwie erschreckend zu sehen, was einige Kommentatoren aus dieser Stelle machen. Einige führen ihre Gedanken aus, warum der Priester denn nicht zum Halbtoten ging. Einer sagt, er ist ja ein Priester und vielleicht dachte er, es sei ein toter Körper. Und er dürfe ja keinen toten Körper anfassen. Wenn er das tut, dann wäre er ja unrein. Oder ein anderer sagt, es würde einen Unterschied machen, dass er nach Jericho ging und nicht von Jericho nach Jerusalem. Wenn er nach Jerusalem gehen würde, hätte er seine Unreinheit im Tempel ja sofort niedergebracht und das würde ihm dann nichts mehr ausmachen. Oder ein anderer sagt, er hatte Angst gehabt, weil er befürchtete, ebenso zu enden. Er hatte Angst, weil er ja deren nächster Opfer sein könnte. Oder ein vierter, er ging nicht zu dem Halbtoten, weil dieser ja vielleicht durch Gottes Zorn bestraft wurde. Ja, warum sind diese Aussagen falsch? Das Gesetz verlangt oder schreibt vor, dass er zu diesem Mann geht und hilft. Und dieser Priester kannte das Gesetz, definitiv. Die Priester pflegten sogar zweimal täglich die Zusammenfassung des Gesetzes aufzusagen. Und Jesus fährt dann in Vers 32 fort. Ebenso kam ein Levit. Die Leviten kamen von Levi. Man gab ihnen Aufgaben eines Priesters. Sie waren aber die niedrigste in der Hierarchie des Priesteramtes. Sie waren Assistenten des Priesters. So eine Art Tempelpolizei. Sie kümmerten sich um die Liturgie und halfen den Priestern. Sie mussten etwas über das Gesetz wissen. Sie waren sehr vertraut mit den Lehren der Gesetzesgelehrten. Und bei ihm sehen wir genau dieselbe Reaktion. Wieder ein Mann, der keine Nächstenliebe hat. Und keiner dieser beiden Männer wäre für das ewige Leben qualifiziert. Erstens, sie lieben Gott nicht, denn wenn sie Gott lieb hätten, dann würden sie auch seine Gebote, seine Gesetze befolgen. Und zweitens, offensichtlich liebten sie auch nicht den Nächsten. Religiös zu sein, bringt keinen einzigen in den Himmel. Nach außen schienen die Gesetzesgelehrten sehr, sehr fromme Männer zu sein. Aber im Inneren haben sie gegen Gott rebelliert. Und religiös zu sein, stellt Gottes Liebe in Frage. Religiös zu sein, entehrt Gott. Und Religiosität ist schlechtweg Sünde. Die kleinste Abweichung vom Gesetz hat die Verurteilung zur Folge. Dann aber die Wende in Vers 33. Dieser jüdische Mann liegt jetzt dort. Wir können annehmen, dass der Mann ein Jude ist, weil ein gewisser Mensch in Israel ein Jude wäre. Der Jude nimmt sicherlich an, dass dieser Samariter keine Hilfe sein wird. Die Juden und die Samariter verachten sich nämlich aufs Schärfste. Die Samariter vermischten sich nämlich mit den Heiden. Dafür wurden sie verachtet und gehasst. Sie verkauften ihr Erstgeburtsrecht und verunreinigten den Stamm von Gottes Volk. 128 Jahre vor Christus haben die Juden den Tempel der Samariter zerstört. Diesen hatten die Samariter aufgebaut, nachdem diese eine Absage von den Juden erteilt bekommen haben, sich an den Stadtmauerarbeiten zu beteiligen. Das lesen wir in Esra 4 bis 6 und Nehemia 2 bis 4. Die Samariter standen in einem ständigen Konflikt mit den Juden. Wenn ein Jude vom Norden nach Süden reiste, wäre der einfachste und kürzeste Weg direkt durch Samaria gewesen. Aber die Juden, die machten immer einen ganz, ganz großen Bogen um Samaria. Jetzt liegt sein Erzfeind dort, halb tot auf der Straße. Er ist nicht nur ein Fremder, sondern er ist auch sein Feind. Und hier geschieht etwas Überraschendes. Statt auf die andere Seite zu gehen, empfand er Mitgefühl, als er ihn sah. Und das ist sehr erstaunlich. Vers 33, erst sah er das und dann hatte er Erbarmen. Und er hatte ein dringendes Bedürfnis, ihm zu helfen. Vers 34, er ging zu ihm, er beurteilte die Situation, er bewertete den Zustand und seine Bedürfnisse. Er sah, dass der Mann einige Wunden hatte. Und Jesus verwendet in dem Zusammenhang hier das Wort Trauma. Ja, er hatte eventuell auch Knochenbrüche gehabt. Der Samariter verband seine Wunden. Wahrscheinlich oder vielleicht blutete er. Da der Mann nackt war, musste der Samariter das Verbandszeug aus seiner eigenen Tasche holen. Oder er benutzte sogar vielleicht seine eigene Kleidung. Er verband die Wunden, damit kein weiterer Dreck hineinkommt, und goss Öl auf seine Wunden und Wein. Wein nutzte man damals als eine Art Desinfektionsmittel und zur Reinigung. Ja, und das war ein Teil des Heilungsprozesses. Der Samariter enteignete seine eigenen Sachen und seine eigenen Vorräte. Und im Griechischen steht hier das Wort, steht es hier sogar, er übergoss den Mann mit dem Wein und dem Öl. Also er war sehr großzügig. Er tupfte es so nicht nur auf die Wunden, sondern er übergoss es. Und er hob ihn auf sein eigenes Tier. Dieser Mann war scheinbar nicht in der Lage, selber auf das Tier zu gehen. Der Samariter führt das Tier mit dem Mann zu einer Herberge. Und als Herberge steht hier im Griechischen ein Ort für alle. Herbergen waren in den meisten Fällen sehr notdürftige Unterkünfte. Sie waren Orte der Korruption, der Prostitution und des Diebstahls. Und niemand wollte dahin, es sei denn, er hatte keine andere Wahl. Und vielleicht war es auch in dem Fall so gewesen. Dort konnte der Verletzte sich ausruhen und konnte sich erholen. Und der Samariter pflegte ihn. Er pflegte ihn sogar in der Nacht, Vers 35, und am anderen Tag. Also er blieb bei ihm und schob seine eigenen Pläne auf. Er opferte seine eigene Kleidung, seine eigenen Vorräte und seine eigene Zeit. Und das für seinen größten Feind. Und das ist noch nicht mal alles, Vers 35. Er gab noch dem Wirt 2 Denare. Damit könnte der Mann zwischen 1 bis 2 Monaten in der Unterkunft bleiben. Und das ist sehr großzügig. Das Herz des Samariters war sehr, sehr voller Liebe. Und das ist immer noch nicht alles. Wenn du mehr aufwendest, stell mir das in Rechnung. Ja, das ist mehr als Großzügigkeit. Das ist irgendwie schon übertrieben, oder? Der Wirt hätte jetzt die besten Gelegenheit, korrupt zu sein. Habt ihr schon mal einen Menschen getroffen, der euer Erzfeind war und habt alle seine Bedürfnisse gestillt, habt ihm alles gegeben, was er brauchte, seid bei ihm geblieben und habt ihn irgendwo hingebracht, habt ihn ins Bett gelegt, ihm Nahrung gegeben und seid die ganze Nacht bei ihm geblieben und dann noch anschließend die Pflege bezahlt für 1 bis 2 Monaten. Und dann noch jemanden einen Blankoscheck in die Hand gedrückt und gesagt, gib aus, was du benötigst, ich werde es bezahlen. Haben wir sowas schon mal getan? Ja, wir haben es tatsächlich schon mal getan. Und zwar für uns selbst. So kümmern wir uns selbst um uns. Vielleicht kümmern wir uns so oder annähernd um einen Freund oder ein Familienmitglied. Aber hier geht es um einen, der nicht in diese Kategorie fällt. Das, was hier steht, das tut man einfach nicht. Und die Frage hier ist auch nicht, ob man es einmal getan hat, sondern ob man es das ganze Leben schon so getan hat und es immer so tun wird. Die ganze Zeit so geliebt. Und die Antwort ist ein ganz, ganz klares Nein. Hier geht es um grenzenlose Liebe. Diese Handlung spricht diese grenzenlose Liebe ist aber erforderlich, um uns den Weg in das Reich Gottes zu verdienen. Wenn wir so leben, verdienen wir uns den Weg. Und das schafft kein Mensch. Das Gesetz schreibt vor, dass die Kinder ihren Eltern immer gehorsam sein sollen. Und Gehorsam bedeutet, dass die Kinder das tun, was die Eltern denen sagen. Und das sofort, ohne Diskussion, ohne Bedingungen, ohne Widerrede und ohne Schmollen. Waren wir, als wir Kinder waren, so gehorsam? Nein. Genauso, wie es niemals jemand geben wird, der ohne Hilfsmittel den Atlantik überqueren wird, so gibt es keinen einzigen Menschen, der sich den Weg in das Reich Gottes verdienen kann. Sprich, alle Gesetze vollständig halten. Und das eben nicht nur einmal, sondern immer. Und genau darum geht es hier. In Vers 36 sagt Jesus dann, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach der Nächste gewesen? Der Gesetzesgelehrte sagte korrekterweise, der, welcher ihm Barmherzigkeit geübt hat. Und er hatte recht. Jesus sprach zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also in dem Sinne, wenn du das tust, wirst du ewiges Leben empfangen. Ebenso handeln meint hier, du musst es immer tun, du musst es beständig tun, du musst es fortlaufend tun. Also nochmal, wie sollte der Nächste lieben? Wie sollte er den Nächsten lieben? Auch der schlimmste Feind soll freigebig, aufopferungsvoll, großzügig, sanft, grenzenlos geliebt werden. So, wie wir uns selber lieben. Jesus sagt, so geh du hin und tu das. Und sein Befehl ist hier eine Anklage. Eine Anklage des gefallenen Menschen und der gefallenen Menschheit. Wir können nicht so lieben. Das geht nicht. Wir lieben nicht so und wir werden so auch nie lieben können. Wir sind völlig unfähig dazu. Und Jesus wollte ihm das mit dieser Geschichte klar machen. Also im ersten Punkt haben wir festgehalten, das Gesetz klagt uns an, Punkt 1, weil wir es nicht halten können. Aber was sollte das bewirken? Es sollte Überführung bewirken. Und das ist der zweite Punkt in der Predigt, den wir festhalten wollen. Das Gesetz klagt uns an, Punkt 2, und es möchte Überführung bewirken. Jesus gibt hier dem Gesetzesgelehrten eine weitere Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich liebe nicht so, so kann ich nicht lieben, so kann ich niemals das Reich Gottes erlangen. Wenn das erforderlich ist, werde ich das ewige Leben verpassen. Ich bin meilenweit davon entfernt, von derartiger Liebe. Aber Gottes Liebe ist uneingeschränkt. Gottes Liebe ist freigebig und aufopferungsvoll. Und Jesus steht dort bereit, ihm Gnade zu gewähren, bereit, ihm zu vergeben. Jesus wollte ihm mit dieser Geschichte aufzeigen, dass er nicht imstande ist, aus seiner eigenen Kraft das ewige Leben zu verdienen. Ja, Jesus ist bereit, jedem das ewige Leben zu schenken, jedem Barmherzigkeit und Gnade zu gewähren, bereit, Vergebung zu schenken. Wenn wir nur bereuen und zugeben, dass wir Sünder sind. Was hat Jesus getan, damit er uns das schenken kann? Jesus Christus ist stellvertretend für uns gestorben und hat dadurch die uns zukommenden Strafe auf sich genommen. Und durch die Auferstehung hat er den Tod entmachtet. Und nur so konnte der gerechte Gott den gnädigen Weg der Errettung eröffnen. Und Gott ruft jeden Sünder zur Umkehr und Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Und er sagt uns unmissverständlich in seinem Wort, und zwar, dass es an der Stellung zu ihm entscheiden wird, wo wir das ewige Leben leben werden, wo wir es sein werden. Und es gibt nur zwei Ausgänge. Es ist entweder der Himmel oder es ist die Hölle. Ist der Gesetzesgelehrte hingegangen und hat es getan? Hat er so geliebt wie der Samariter in dieser Geschichte? Nein. Konnte er das? Nein. Wird er das Reich Gottes erben, wenn er denn nicht Buße tut? Auch nicht. Wer wird es erben? Alle, die ihre Sündhaftigkeit bereuen, die um Barmherzigkeit und Vergebung von Christus bitten. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg.de. www.bekennenden-hannover.de. Gott segne Sie.